Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 71. Vom Theater zur Tragödie. Der Mensch hinter dem Helfer. Ein Lebensweg mit Kriseninterventionsspezialist Andreas Hensel. Nachdem wir beim letzten Mal sehr intensiv über die Aufgaben der Krisenintervention gesprochen haben, wollen wir heute den Menschen dahinter kennenlernen. Andreas Hensel hat nämlich einen bewegten Lebenslauf. Er kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Wie er seinen Weg in die Krisenintervention gefunden hat und was ihn antreibt, das hören wir jetzt.
Kommen wir zu Ihren Anfängen. Sie sind Arztsohn. Ihre beiden Eltern waren Ärzte. War Ihnen das auch in die Wiege gelegt?
Nein, also besonders das Denkmal meines Vaters stand brettelbreit mitten auf meinem Lebensweg. Und deswegen bin ich draußen vorbei, außen die Kurve gemacht. Und ich wusste lange nicht, was ich nach der Schule machen soll. Ich habe dann so Universalgelehrte studiert, also neue Geschichte, Philosophie. Und meine Mutter hat immer gesagt, Andreas, was kann man denn damit machen? Hat mich immer bekniet, Medizin zu studieren.
Aber gab es nicht irgendwo den Wunsch oder den Hinweis, Sie sollten Förster werden?
Ja, richtig. Das war eine frühkindliche Einsortierung meines Vaters. Wir sind 4 Geschwister gewesen. Mein ältester Bruder sollte selbstverständlich der Erbfolger werden, Arzt werden. Er ist aber dann nur Physiotherapeut geworden.
Der durfte manchmal auch den Doktorkoffer tragen, oder?
Genau. Ja. Mhm. Und meine Schwester Nummer 2 sollte Kinder kriegen und Hausfrau werden oder Lehrerin. Sie ist dann Lehrerin geworden. Und ich, weil ich so tierlieb war, sollte Förster werden. Und für meinen jüngeren Bruder 2 Jahre Abstand, Nesthäkchen, ja, da wusste man nicht so genau. Da gab es noch keine väterliche Festlegung. Und ich habe das mal sehr ernsthaft betrieben, aber auch, um rauszukommen, weil wir eine sehr behütete Familie waren. Und wir hatten so ein Wochenende und dann hat mein Vater mir zu Weihnachten einen Lodenmantel schneidern lassen. Da war ich so 12, 13. Und dann bin ich um 4 Uhr morgens, ich, der jetzt ein wirklicher Langschläfer geworden bin, aufgestanden. Im Sommer war es schon die erste Dämmerung, um draußen Rehe und Hasen zu beobachten. Bin umgekommen
vor Alleine
Angst. Draußen. Umgekommen vor Angst. Im halbdunklen Wald habe ich was gemacht. Ja, und dann ist es irgendwie alles anders gekommen. Und es gibt so eine Medizinerlinie. Ich habe meinen Zivildienst im Rettungsdienst gemacht.
Dürfen wir nochmal zurückkommen, weil ja. Sie haben, glaube ich, damals eine besondere Methode entwickelt, schon mit 12, 13 im selbstgeschneiderten Lodenmantel, morgens um 4 alleine im Wald, umgeben von Dingen, die man nur schemenhaft wahrnehmen konnte, möglicherweise auch ein paar Eber dort und Hirsche und was weiß ich, was da alles rumgeisterte, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben sich, glaube ich, vorgestellt, Sie sind in Begleitung von jemandem, oder?
Ja, ich wollte immer einen Hund, den habe ich nicht bekommen.
Jetzt haben Sie einen.
Jetzt habe ich einen, ja. Und ich hatte dann ab 17 immer einen Hund. Und ich hatte damals schon eine offenbar ausgeprägte Imaginationsgabe. Und gut, ich habe den Hund nicht gekriegt und das hat wirklich geholfen. Ich habe mir einen Hund vorgestellt, den ein Arztkollege von meinem Vater hatte, der selber eine Jagd hatte, und das war so ein großer Gordonsetter mit dem Namen Gauner. Und den habe ich mir einfach vorgestellt, weil ich den auch auf Gassi geführt habe, und der ist neben mir gelaufen und hat aufs Wort gefolgt. Wenn irgendwo da hinten Reh war, ich sag, Gauner, sitz, du bleibst sitzen, du jagst nicht, und hat's gemacht. Und wenn ich dann auf so einen Hochsitz geklettert ist, lag er unten und hat aufgepasst. Und das hat geholfen.
Von der imaginären Begleitung ging es ja nicht zur Faustwissenschaft, sondern zur allgemeinen Geisteswissenschaft. Und wie ging es dann weiter?
Also ich habe da so querbeet studiert und wirklich die Vorlesung auch in Philosophie angehört, weil die mir, wo ich versucht habe, mir die Welt zu erklären, aber das hat alles nichts genutzt. Und dann hatte ich mal ein Initialerlebnis, da habe ich einen Bewegungsworkshop gemacht und wir waren eine sehr körperfeindliche Familie, also immer schön weiße Hemden angezogen, Doktorsöhne und sich anständig benehmen. Und dann bin ich querbeet, da war ich 26, auf eine Theaterakademie gegangen. Zum Entsetzen nicht nur meiner Mutter, mein Vater hatte damals schon nicht mehr gelebt, sondern auch meine Freunde haben gesagt, Andreas, die Zeit der Selbstfindung ist jetzt vorbei. Aber es war richtig und ich wusste von Anfang an, dass ich, also bevor ich mal hinter den Ladentisch als Regisseur gehe, muss ich mal vorne als Schauspieler gestanden haben. Und die Aufnahmeprüfung, ich war schon jenseits vom Höchstalter und dann wurde ich besonders schwer geprüft, aber ich weiß nicht, wo ich das hergenommen habe, weil ich nicht so ein mutiger Mensch bin, aber ich hatte so ein Gefühl, ich schaffe das, ein bisschen Hybris war das, ich habe es aber geschafft. Und dann habe ich vielleicht 2 Jahre maximal als Schauspieler gearbeitet und dann habe ich in München eine freie Gruppe gegründet und hatte dann neben grandios peinlichen Flops, ich da als Verrisse in der Zeitung, hat es auch gegeben, aber ich habe dann relativ schnell mit ja doch spektakulären teilweise Inszenierungen damals Fördergelder von der Stadt München bekommen und dann kam der Ruf nach Erlangen. Und das war eine schöne Zeit. Ich habe da über 40 Inszenierungen gemacht. Auch eine sehr aufreibende Zeit. Und dann ist es mit einem Burnout geendet.
Ja, in Erlangen waren Sie Intendant und ja, das auch erfolgreich. Dann Burnout, wie kam es dazu?
Weil ich 80 Stunden gearbeitet habe, weil, um es jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, wir alle ein krasses Kriegs-Enkel-Kinder-Paket von unseren Eltern mitbekommen haben, also Mutterflucht aus Ostpreußen, von russischen Soldaten vergewaltigt worden, mein Vater lange in Gefangenschaft, als Mitläufer dann eingestuft worden, weil er in der Partei war. Und darunter war, das glaube ich jetzt, weil ich gerade dieses Buch lese von der Kriegsenkel, ist mir das nochmal klar geworden, dass wir dann schon ein psychisches Paket mitbekommen haben. Und 90er Jahre war das, da wusste ich jedenfalls nicht, was ein Burnout ist. Den Begriff war einfach nicht bekannt. Ich bin einfach nicht mehr hochgekommen.
Wie hat sich das bei Ihnen geäußert?
Also? Durch eine depressive Phase und wirklich, ich habe noch Bewerbungen gemacht. Ich wäre um ein Haar im Münchner Volkstheater als Intendant geworden. Dann ist es der Stückel geworden, aber ich war auf Platz 2. Aber ich hatte einfach schon keine Kraft mehr, glaube ich. Ich habe ein Osnabrücken-Angebot bekommen. Irgendwie ist es dann gescheitert und ich wusste nicht, was mit mir los ist. Und das waren etwa 2 Jahre Auszeit.
Wie haben Sie gemerkt, jetzt geht's nicht mehr weiter, ich mache was anderes? Sie sind dann ja tatsächlich in den Wald gegangen durch persönliche Kontakte. Aber wie ist es dazu gekommen und wo haben Sie gemerkt? Jetzt, gut, man sagt so, komme nicht mehr hoch, habe keine Kraft mehr, aber was passiert dann wirklich in einem?
Ich empfinde es als Zeit, dass es 2 Jahre eine völlige Abgeschiedenheit war. Doch, es war auch, dann ist mein Arbeitslosengeld zu Ende gegangen. Dann habe ich eben im Wald auch gearbeitet und Geld verdient.
Das haben Sie gemacht?
Das war im Nürnberger Reichswald, da hat ein Freund von mir ein großes Grundstück gehabt mit einer ziemlich großen Hütte, wo die Familie immer bei den Nürnberger Bombenangriffen rausgeflohen ist in den Reichswald und wo die Mutter Johannisbeeren, Kohl, Kartoffel, Rüben angepflanzt hat, um überleben zu können. Und das war am Verfallen und das habe ich im Auftrag restauriert, also wieder hergerichtet. Also Bäume geschnitten, Unkraut gejätet, das Haus renoviert und das war eine schlimme Zeit, eine schöne Zeit und stimmt auch nicht ganz, dass ich da völlig verschwunden bin. Ich habe immer wieder Projekte in München angefangen. Ich habe zum Beispiel da schon die Ausbildung zur Krisenintervention gemacht. Aber es war, also mir ist der Abschied vom Theater unglaublich schwer gefallen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, ohne diese Zeit irgendwas anders zu machen in meinem Leben. Und es war auch so ein, es war sehr, sehr auch schambehaftet, weil ich war bekannt und gute Kolleginnen und Kollegen, ich bin nicht mehr ins Theater gegangen, weil die nicht wussten, was sie mit mir reden sollten. Wo bist du eigentlich geblieben? Du warst doch auf der Erfolgsspur und also das war ein wirklicher Rückzug Ja, und ich habe dann eine gute Therapeutin gefunden.
Und was hat die Ihnen geraten?
Also sie hat zuerst mal sehr lange zugehört. Die hatte eine unglaubliche Gabe, mich in den kleinsten Schritten zu bestätigen. Also weil man prokrastiniert, man vermeidet, man hat Angst.
Das ist so ein Modewort eigentlich, prokrastiniert, Procrastination, ich weiß nicht, begegnet einem immer auf TikTok. Da sitzen dann Leute völlig apathisch irgendwie im Sessel, kommen nicht hoch und gucken nur die ganze Zeit in ihr Handy rein. Aber was hat es eigentlich damit auf sich, wenn jemand prokrastiniert?
Angst vor etwas haben, das kann man schlichter sagen, da haben Sie recht. Also Beispiel, ich bin ja dann auch in, wie die Arbeitslosengeld zu Ende war, erstmal in eine Schuldenfalle geraten und ich habe den Briefkasten nicht mehr aufgemacht, weil da könnten gelbe Briefe drin liegen mit Mahnbescheiden. Und da war die sehr gut, auch auf so einer konkreten Ebene, so eine kleine Strategie zu entwickeln, wie ich jetzt dazu komme, nicht mehr dran vorbeizugehen und mir das anzuschauen. Es war eine Hilfe in den kleinen Schritten und was mir auch Mut gemacht hat, dass sie gesagt hat, ich hätte nur jetzt keine Kraft, aber ich hätte sie eigentlich. Das würde mein bisheriger Lebensweg zeigen und die würde wiederkommen.
Und dann kam Ihnen die Idee, in dieser Zeit haben Sie es beschrieben, Sie haben die Ausbildung gemacht zum Kriseninterventionshelfer und dann hatten Sie die ganz besondere Idee, diesen Szenarien eine besondere Authentizität zu geben, indem sie Schauspieler Angehörige haben spielen lassen, um Rettungskräfte authentischer und besser zu trainieren. Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe meine Zeit im Zivildienst erinnert. Das war die Zeit, wo der Rettungsdienst unbedingt die Hilfe einer Björn-Steiger-Stiftung brauchte. Und wie das einfache Menschen waren, die einen Sanitätskurs gemacht haben oder sagen wir auch schlichte Menschen, die kein Gefühl für Umgang mit Menschen in Not hatten, die Alkoholiker angeschrien haben. Also ich will es nicht verallgemeinern, aber die Mehrheit war schon so drauf. Und die Begleitung von Patienten und deren Angehörigen war also wirklich nicht alle, aber sehr, sehr viele unter aller Kanone. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das muss Teil der Rettungsdienstausbildung werden. Dann habe ich Kollegen gefragt und das mache ich ja bis heute. Und das ist eine so bereichernde Arbeit auch für die, weil die sagen, die machen ja kein großes Theater, sondern das ist so eine Art Hyperrealismus. Das ist Improvisation. Sie müssen abnehmen, was kommt vom anderen und nur darauf reagieren. Aber die sind so beeindruckt von diesen anderen Berufssparten, die sie trainieren, auch Kinderkrankenschwestern auf der Intensivstation und haben da so viel von der realen Welt außerhalb der Bühne, nehmen die mit, dass sie das sehr, sehr gerne machen.
Und wenn wir nochmal gucken auf Ihre Arbeit mit Rettungsdiensten und Kriseninterventionstechniken, was kann man da besonders bei Ihnen lernen? Was vermitteln Sie da, was so besonders ist?
Das hat sich sehr gewandelt. Das ist ja lange her, meine ersten Erfahrungen. Die Ausbildung ist unvergleichlich besser geworden, die Ausstattung ist besser geworden und auch die Schulung ist besser geworden und auch, dass jetzt zunehmend Frauen, damals waren es ja nur Männer im Rettungsdienst, reinkommen, haben das Klima verändert. Und in meinen Ausbildungen kriegen sie von der Theorie her, Weiterbildung sind, ich mache keine Ausbildung bei denen, kriegen sie in der Theorie Einblick in die Neurophysiologie, Psychotraumatologie, warum reagiert denn unser Hirn so und so und nicht anders und was funktioniert da nicht in der Kommunikation und wie kann ich das überbrücken und sie lernen einen empathischen Umgang. Ja, ist immer das Gleiche, auch wenn man schwierige Menschen hat. Ist ja nicht angenehm. Ich bin mal während meinem Zivildienst von einem Alkoholiker angespuckt worden und es gibt ja zunehmend Übergriffe, auch im Rettungsdienst.
Ja, massiv, leider. Man fragt sich immer, warum ist das so? Nicht, weil da kommen Menschen, die wollen helfen, retten und werden dann beschimpft, bespuckt, täglich angegriffen. Wenn man denkt, hallo, in Krankenhäusern auch jetzt, auch extrem. Was ist da eigentlich los? Nicht?
Deswegen ist immer auch noch ein Teil Psychohygiene, wie halte ich mich gesund, Wie werde ich resilient?
Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Rettungswesens?
Also es gibt einmal sehr segensreiche Entwicklungen. Ich sage die Telemedizin. Das würde ich mir wirklich wünschen, weil aufgrund der Krankenhausreformen werden besonders in der Pädiatrie die Fahrtstrecken immer länger. Vom Bayerischen Wald nach München rein, das habe ich im Hauna erlebt, und das hat die Universitätsklinik in München hat das jetzt eingeführt, dass da ist ein Notfall irgendwo. Der Rettungswagen braucht lange, bis er in der Kinderklinik ankommt, und wenn der Hubschrauber nicht fliegen kann, dann sitzen Ärzte aus dem Hauner Klinikum vor den Bildschirmen und briefen die Doktores in, was weiß ich, Freyung. Sehen den Patienten an, haben die ganzen medizinischen Daten. Das ist eine Entwicklung, die fängt jetzt an. Das ist sehr segensreich.
Sie sind jemand, der einen langen Lebensweg hat, der viele Erfahrungen gesammelt hat, der sehr erfolgreich war und ist in ganz unterschiedlichen Bereichen, der sich neu erfunden hat, neu besonnen hat und dann eben neu aufgestellt hat. Was würden Sie den Menschen, die jung sind und jetzt gerade am Anfang ihres Berufslebens stehen, mit auf den Weg geben?
Dass keine Kurve und kein scheinbarer Umweg umsonst gemacht wird. Das ist meine Erfahrung jetzt. Und ich empfinde es als Geschenk, dass ich alles das, was ich getan habe, immer wieder noch mit an das fließt ein in das, was ich tue in den verschiedenen Bereichen. Das ist ein Geschenk, ja.
Früher gab es das FAZ-Magazin, also ein Magazin, das beilag freitags immer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, toll gemacht. Und da gab es mal einen großartigen Steckbrief, also ein Frage-Antwort-Ding über eine Seite. Irgendwie war, glaube ich, immer die Frage nach dem Motto, ihr Lebensmotto. Und dann wurde jemand gefragt, und daran fühlte ich mich gerade erinnert, weil Sie ein Mann, auch ja natürlich sehr erfolgreicher Mann des Theaters sind, hatte jemand geschrieben, das war jetzt Peer Steinbrück, aber das Motto war, ihr Lebensmotto, nimm den Umweg, Peer, aus Peer Gynt, entsprechend. Ja. So. War ja. Das jetzt ein Lebensmotto. Daran fühlte ich mich gerade erinnert, als Sie das so schön beschrieben. Also die Kurve eben als lebensbereichernd zu sehen und nicht das Ende von irgendwas, sondern als Neuanfang dann auch, so wie Sie es gemacht haben. Herr Hensel, ich danke Ihnen herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank.
Danke auch. Alles Gute.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.